Podcast hören, soll sich noch mehr lohnen.
MeinSportRadio.de spendet im November für jeden Podcast-Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de/Movember.
Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg-Talk auf meinsportradio.de.
Hier ist wieder auf die Zirbelnuss, der FCA-Podcast auf meinsportradio.de. Ich bin der Stefan. Die Christelle ist weiterhin leider verhindert, hat sich aber riesig über den Sieg des FCA am Wochenende gefreut. Und als Gäste habe ich jetzt trotzdem zwei Leute da. Zum einen den Lenny vom Wölfe-Podcast. Hallo Lenny.
Hallo, grüß euch.
Wölfe-Radio, Entschuldigung. Und den Felix auch wieder da. Hallo Felix.
Servus.
Und wir besprechen uns nochmal schnell und legen dann gleich super los.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Jetzt auch als App.
Da sind wir wieder bei Auf die Zirbelnuss, dem FCA-Talk bei meinsportradio.de. Ja, bevor wir jetzt richtig loslegen, nochmal Lenny, für die Leute, die dich nicht kennen. Wie kommst du eigentlich zum VfL Wolfsburg, wenn du nicht in Wolfsburg selber wohnst?
Ja, quasi per Geburt, denn ich bin gebürtiger Wolfsburger und bin dann kurioserweise genau vor 20 Jahren im Moment des Aufstiegs in die erste Liga sozusagen abgestiegen bzw. umgezogen, tief in den Westen, ins Ausland, also ins Rheinland. Das ist ja wie Ausland für Leute, die ja aus Niedersachsen kommen. Und ja, das hat mich eigentlich aber nur noch enger an den Club rangeschweißt, weil kann man sich vorstellen, wenn man hier montags zur Arbeit kommt, dann gab es immer Lack von den Gladbachern, Kölnern, Schalkern, Dortmundern. Ja, und das prägt natürlich auch ein Stück weit.
Okay. Ja, wir haben in deiner Sendung schon ein bisschen über das Spiel vorher gesprochen und da warst du ein bisschen überrascht, wo ich getippt habe, dass wir gewinnen. Wie war deine Erwartungshaltung vor dem Spiel eigentlich?
Nein, ich war nicht überrascht, weil natürlich kann sowas immer mal passieren und letztendlich ist ja auch Augsburg auch für mich und natürlich und kurioserweise auch oder bemerkenswerterweise auch für Martin Schmidt ja zu den Überraschungen der Saison zu zählen. Insofern ist natürlich ein Heimsieg des FCA durchaus möglich gewesen, weil ich mir natürlich gedacht habe, die Mannschaft, also unsere Mannschaft ist jetzt ein Stück weiter schon, kann letztendlich auch die eigene Leistung ein bisschen besser einschätzen, insbesondere nach zwei guten Spielen gegen Berlin und gegen Freiburg. Ja, und ja, wenn der Spielverlauf, da kommen wir sicherlich gleich noch darauf, natürlich so gegen dich ist, wie es dann der Fall war, dann ja, kann natürlich auch eine Niederlage beim FC Augsburg passieren, was jetzt die Leistung der Augsburger, da kommen wir auch sicherlich noch drauf, sicherlich nicht schmälern soll im ersten Moment, auch wenn es sich vielleicht so anhört. Da spricht doch so ein bisschen die Enttäuschung raus bei mir.
Okay. Wobei man ja sagen muss, dass also trainerübergreifend auch beim VfL Wolfsburg der FC Augsburg ja eigentlich eine für sich positive Bilanz gegen die Wölfe hat, auch schon vor dem Spiel. Lustigerweise ist der VfL Wolfsburg mit der Lieblingsgegner vom FC Augsburg seit dem Bundesliga-Aufstieg.
Ja, das habe ich im Spiel vorher oder im Talk vorher auch gesagt, gegen Augsburg waren immer so Schweinespiele und sah mich dann am Samstag leider bestätigt. und das, ja, ist natürlich ein bisschen schwer zu verdauen im ersten Moment, aber im Grunde war damit zu rechnen. Ne? Und Augsburg war schon immer so, seit ihr in der Liga seid, liegt uns nicht so sehr wie vielleicht andere Mannschaften.
Ja, wobei mit Yunus Malli und natürlich Schmid hat es auch vom Spiel gesagt, gegen Augsburg eigentlich einen guten Lauf, weil Mainz liegt uns im Gegensatz dann wieder nicht, wo wir dann noch am Spieltagsvorschau zu sprechen kommen. Also, ich war trotzdem sehr gespannt vom Spiel. Felix, wie ging es dir?
Ich war durchaus angespannt, weil mein Gefühl war ja, Wolfsburg hatte ja in den letzten Zeit einen guten Lauf und war bis auf zwei Punkte an den FCA rangekommen und Ich habe mir gedacht, also vom momentanen Potenzial her ist noch eine Mannschaft auf Augenhöhe, mit dem, also die Mannschaft momentan auf Augenhöhe, wo man sagen muss, also langfristig oder eben mit einer gewissen Stabilität ist Wolfsburg, müsste Wolfsburg mit diesem Kader eigentlich stärker sein als der FC Augsburg, wobei das gilt ja eigentlich jede Saison und hat ja auch nicht immer geklappt. Also ich habe mir nur gesagt, also es wäre halt wichtig, das Spiel zu gewinnen, A, um eine Ergebniskrise abzuwenden, also dass der FCA auch, also sich in München halbwegs gut geschlagen hat und auch gegen Leverkusen davor, gar keine Frage, aber wenn man dann so 3-4 Spiele hat ohne Sieg oder nur irgendwie wenig punktet, dann kann es ja so ein bisschen den Lauf, den sie eigentlich haben, unterbrechen. Und also unter den Voraussetzungen, dass man jemanden, der momentan in der gleichen Tabellenregion schwebt, auf Armlänge halten könnte und eben um eine Euphoriebremse zu vermeiden, war ich angespannt, dass es hoffentlich klappt mit 3 Punkten.
Ja. Bevor wir dann noch ins Spiel einsteigen, müssen wir natürlich auch die wunderbare Choreo von der Legio erwähnen, die jetzt ihr 10-Jähriges gefeiert hat diese Saison, nachdem auch wieder Mainz schon zu sprechen kommt, die Mainzer ihnen das Banner geklaut haben, nachdem, also der Vororganisation. Deswegen mussten sie sich auflösen vor 10 Jahren und haben sich dann neu gegründet als Legio. War auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe natürlich nichts gesehen, weil ich ein grünes Stück Papier hochgehalten habe. Wie sah es auf der Sitztribüne, Felix?
Sah richtig gut aus, war ja auch über die ganze Kurve hinweg, auch die auch der Familienblock und der P-Block haben gut mitgemacht. Wie gesagt, das war dann natürlich eine geile Blockfahne, wirklich bis unter das Dach. War ein schönes Bild, kann man schon sagen, ja.
Ja gut, dann gehen wir mal ins Spiel rein. Ja, Lenny, es fing dann schon nach 10 Minuten gar nicht so gut an für euch. Und
was lachst du da so dreckig?
Es sah ja eigentlich gar nicht so schlimm aus. Und ich.
Der lacht immer so.
Ich habe ja eigentlich mit einem Kumpel hat sich schon voll reingesteigert, als dann der Videobeweis kam. Und ich habe dann bloß gesagt, ach Quatsch, ich wette was mit dir, der verschwendet jetzt nur unsere Zeit, weil der kann doch jetzt nicht rot geben. Wie sah es bei dir daheim im Fernseher aus?
Also ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen eher, okay. Nämlich, weil du gesagt hast, es sah ja gar nicht so schlecht aus in den ersten 10 Minuten. Dem möchte ich vehement widersprechen, weil so wie die Mannschaft ins Spiel gegangen ist, so geht das eigentlich nicht. So darfst du nicht auswärts antreten. Da war schon in den ersten 10 Minuten ein bisschen zu erkennen, wohin die Reise geht, setzte sich dann dahingehend fort, dass man ja genau in diese Situation reingelaufen ist, die dann zu dieser erst gelben und dann vom Videoschiedsrichter beeinflussten roten Karte geworden ist. Und ich habe natürlich, klar, wenn das passiert und du weißt, jetzt spielst du 80 Minuten in Unterzahl, habe ich natürlich ins Kissen gebissen und habe mich massivst drüber geärgert, als ich es dann nochmal gesehen habe und mir, man ist ja immer so, hast du jetzt nur die grün-weiße Fanbrille auf und so weiter und so fort. Ich empfinde diese rote Karte, die im Nachhinein verhängt worden ist, als Frechheit, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das zeichnet sich jetzt auch im Strafmaß wieder, denn der DFB oder das Sportgericht hat Maxi Arnold heute für ein Spiel gesperrt. Und das ist sozusagen die Mindeststrafe, weil freisprechen konnten sie offensichtlich nicht. Aber anhand dieser Aktion oder an dieser Strafe, da siehst du schon, wie die zu diesem ganzen Vorfall gestanden haben. Nämlich, das war keine Notbremse, weil dann geht's ja nämlich mindestens für 2 Spiele nicht mehr in die Kabine, sondern bleibst halt draußen. Und das haben die halt nicht verhängt, diese Strafe. Und das zeigt mir schon diese ganze Problematik in der Diskussion mit dem Videobeweis. Dann haben sie auch noch nicht mal den Arsch in der Hose, hinter den eigenen Leuten zu stehen, die diese Anführungsstrichen Fehlentscheidungen dann auch getroffen haben.
Ja, ist auf jeden Fall so. Längeres Thema, ich glaube, beim Elfmeter wird es noch kurioser eigentlich. Muss auf jeden Fall jetzt schon im Vornherein schon mal nochmal erwähnen, dass im Interview dann der Schiedsrichter gesagt hat, also Schiedsrichter Stieler, dass der Videobeweis nicht sich bei ihm gemeldet hat, sondern in beiden Szenen er angefragt hat. Was das dann in der nächsten Szene noch kurios, noch mal extra kurioser macht. Aber bei dieser auch schon so lala, weil er hat ja, glaube ich, dann in der Szene dann auch selber nochmal nachgeschaut und dann rot gezeigt. Und
das ja, aber da haben wir doch schon mal den, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber da haben wir doch schon mal den Fehler im System. Der Videoschiedsrichter soll doch nur eingreifen bei klaren Fehlentscheidungen. Der gilt nicht als Oberschiedsrichter, wenn, in dem Fall, wenn das so gewesen ist, wie Stieler sich geäußert hat, dann hätte ja die Antwort des Videoschiedsrichters sein müssen, ich sehe hier eine Kann- oder eine eventuell Oder-Entscheidung, entscheide du selbst. So. Und nicht, guck dir es nochmal an. Weil
ja, aber,
das, ne, so kann es ja nicht laufen, weil wenn du also, jedes Mal unsicher bist als Schiedsrichter, dann kannst du da nicht hinmarschieren und dir das jedes Mal angucken. Wo kommen wir denn dahin, jetzt mal ganz ehrlich?
Aber jetzt ist ja die Frage im Ablauf. Also ich gebe ich dir recht, das ist eine Umkehrung der Logik oder des vorher kommunizierten Prinzips. Aber die Frage ist, entscheide du selbst, beinhaltet das eben, ich will dir da nicht reinreden, entscheide du selbst, bedeutet das nicht auch, schaust dir auf den Monitor an und entscheide dann selbst? Oder entscheid einfach und lass mich raus. Also ich habe natürlich, also klar, Stadionperspektive, muss ich nochmal dazu sagen, ich sitze tatsächlich auf der Höhe von der Strafraumkante, seitlich. Ich habe seitlich drauf geschaut, also ich meine, dass es ein Foul ist, ist unbestritten. Er trifft ihn, er stolpert. Und also natürlich, wie gesagt, Stadion, rot-grün-weiße Bille, alles kein Thema. Für mich war es dann sofort, sagt er, Notbremse, weil ich aus meiner also Seitenansicht das Gefühl hatte, dass keiner von den schräg versetzt mitgelaufenen Abwehrspielern Finn Bogason noch an einem guten Torabschluss hindern konnte. War meine Wahrnehmung. Also ich habe natürlich sofort geschrien, jetzt stellen halt auch raus. War dann natürlich wie alle im Stadion dann, scheiße, nur gelb, so ein Schmarrn. Und war dann eigentlich auch relativ sicher, dass nach dem Videobeweis nichts dabei rauskommt. Weil was soll denn schon dabei rauskommen bei dem Schmarrn? Ja, und dann hat es tatsächlich dem Spiel eine Wendung gegeben. Oder man weiß es natürlich nicht, aber es hat natürlich sicherlich, also spielentscheidend ist jetzt ist falsch, weil ja noch in 80 Minuten viel passieren kann, wie wir kommen wir auch noch dazu. aber ja klar, also es ist natürlich eine Wendung, die eingreift in den Ablauf.
Ja, also wir reden ja hier von einer hypothetischen Situation. Natürlich, und das kann ich auch absolut nachvollziehen, wenn du da sitzt und wenn du wenn man es für die Augsburger hält, dann hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, das ist eine Notbremse. Jetzt haben wir aber eine Situation durch das Foul, wir werden das nicht erfahren, was da passiert wäre. Da kann ein Kaninchenloch gekommen sein, er hat den Ball verstolpert, er kam so von halb rechts, lief also noch nicht mal zentral aufs Tor zu, in der Mitte sind zwei mitgelaufen. Da hätte auch sonst was passieren können. Im Zweifel hätte Castells, der gut gehalten hat, das Ding auch gehalten. Wie gesagt, alles hypothetisch, können wir uns ein Ei drauf backen, ist halt letztendlich so. Aber der Schiedsrichter hat die Situation schon bewertet gehabt und er hat schon eine Karte gezeigt, nämlich eine gelbe Karte. Und es war, wenn es so gewesen wäre, keine klassische oder grobe oder wie auch immer Fehlentscheidung, weil ihm der Videoschiedsrichter sonst diese Entscheidung abgenommen hätte, was ich auch, da ich eigentlich ein Fan des Videobeweises bin, für gut befunden hätte. So, aber in dem Moment zu sagen, guckst dir nochmal an und guck mal hin und her und vielleicht misst du nochmal mit Pi mal Daumen ab, ja, wenn wir das mit jeder Szene machen im Stadion, wo ich selber schon als Schiri eine Entscheidung getroffen habe und der Videoschiedsrichter overruled mich nicht oder sagt, da lagst du falsch, dann muss ich den Arsch in der Hose haben und zu meiner Entscheidung auch stehen, aus meiner Sicht.
Ja, aber das ist wieder das Problematische, was wir auch hier in diesem Podcast mehrfach diskutiert haben. Es gibt halt keine, also es gibt halt zum Beispiel tatsächlich im Fußball nur sehr, sehr wenige klare Fehlentscheidungen. Ja. Und einen unfassbar großen Ermessungsspielraum. Deswegen ist diese Definition mit, der darf nur bei einer klaren Fehlentscheidung eingreifen, halt deswegen auch, also eben nicht diskussionshemmend, weil jetzt alle darüber diskutieren, was eine klare Fehlentscheidung ist.
Also in dem Fall. Ja, aber genau diese Diskussion muss ja geführt werden. Weil sonst haben wir hängt das nämlich davon ab, wer da unten sitzt. Ja, und wenn der keine Kriterien hat, ist ja so wie immer im Leben, wenn du immer irgendwie einen Spielraum hast, dann wirst du immer eine Diskussion haben und jedes Mal können wir uns dann jede Woche wieder treffen und uns drüber aufregen. Ne? Diese Situation hatten wir aber vorher auch schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne?
Richtig, aber das ist das eben, was auch eben dem Schiedsrichterwesen vorzuwerfen ist. Ganz klar von meiner Seite auch, dass sie mal wieder in irgendwas reingerannt sind. Oder mal wieder ist jetzt, also das ist unfair, aber dass sie da in etwas reingerannt sind, eben ohne diesen klaren Plan, wie es umzusetzen ist.
Oder schon ein Jahr getestet. Also eigentlich hätte man auch wissen müssen, wie es einigermaßen läuft oder wann nicht.
Ja, aber ich denke, also offensichtlich, was ja auch immer so nebenbei rauskommt, herrscht da viel Hybris in der Schiedsrichterkaste. Also gar nicht mal jetzt von denen, die jetzt noch auf dem Platz stehen, aber denen, die ihre aktive Karriere hinter sich haben und jetzt Entscheidungen treffen, da scheint ja schon das gewisse Gefühl einer Deutungshoheit zu herrschen. Und die haben halt einfach geglaubt, das geht so. Aber also eben, wie du sagst, wenn jetzt in Köln eben auch einer sitzt, der genauso nach Ermessensspielraum und persönlichem Bemessen agiert, wie er halt es auch als aktiver Schiedsrichter gewöhnt ist, ja, dann haben wir ja nichts gewonnen.
Aber hat er ja nicht. In dem Fall. In dem Fall hat er nur gesagt, Junge, es war für mich nicht eindeutig, also sage ich nichts. Guck's dir selber an.
Ja, aber genau, das ist ja dann schon der Punkt, dann ist es schon mal keine klare Fehlentscheidung mehr. Und eigentlich ist es immer keine klare Fehlentscheidung, wenn er zu diesem Video-Ding sie hinlaufen muss. Dann ist automatisch klar, es ist keine klare Fehlentscheidung. Deswegen,
aber ja, dann guckst du dir 3-4 Zeitlupen an und dann irgendwann kommst du zu dem Punkt, ach ja, also es war tendenziell eher rot als gelb. Ja.
So. Aber muss dann nicht die Aussage vom Videoschiedsrichter sein, keine klare Fehlentscheidung, Entscheidung steht.
Genau. So müsste
es eigentlich sein. Muss er das dann nicht sagen? Weil das würde dann die Situation instantan klären, sagt, keine klare Fehlentscheidung, bleibt dabei.
Genau. Ja, exakt.
Also, so. Aber nicht dann eben, mach selber. Ja. Und weil dann ist er wieder unsicher. Also, da muss dann ganz klar kommen, kein Grund einzugreifen, Entscheidung steht, fertig.
Ja.
Also, das muss doch dann die Aussage sein. Oder, ich darf hier nicht eingreifen, Entscheidung steht. Also, da muss ja dann ganz klare Abfolge passieren.
So, und jetzt haben wir hier, 5 Minuten hier drüber geredet und wir haben eine Lösung.
Also ich wollte gerade sagen, die 5 Minuten sind auch die 5 Minuten, die im Stadion vergangen sind, bis eine Lösung kam. Also, das ist ja wieder das Nächste. Also, ich meine, das Problem ist, schlimmerweise gewöhnt man sich ja im Stadion ja irgendwie langsam dran. Ich habe mich schon nicht so aufgeregt wie die letzten Male mit dem ganzen Scheiß. Aber du sitzt halt dran, denkst so, oh, nee, komm. Ach, jetzt fährt der Monitor noch raus, na Halleluja, du langweilst dich halt. Und
das ist doch nur harmlos. Ich habe 2 Tore bejubelt, um dann wieder auf den Boden zu knallen gegen Hertha. Ja, wo du nicht erkannt hast, dass das Ding keine korrekten Treffer gewesen sind.
Ja, nein, aber ich meine, also was heißt hier nicht korrekt? Also natürlich war es eine rote Karte, also bitte. Nee, also ich weiß auch nicht. Also
ja, also lass uns weitermachen, lass uns über das Spiel dann letztendlich drehen, weil für mich ist die rote Karte natürlich ein entscheidender Einfluss gewesen auf das Spiel und die war für mich aus meiner Sicht nicht korrekt. Aber wir haben das Spiel nicht deswegen verloren.
Ja. Sagen. Ich möchte zu der Szene noch ganz Wichtiges sagen, was denke ich im späteren Verlauf der Diskussion wichtig ist. Der Pass auf Finn Bogason, den er durchgesteckt hat, kam von Gregoritsch. Ich möchte später auf die Pässe von Gregoritsch nochmal zurückkommen. Deswegen möchte ich diesen Pass positiv erwähnen.
Ja. Und ich halte nochmal fest, ich fand im Stadion, dass es mit Gelb eigentlich gepasst hätte und wir sind uns da teilweise uneinig, deswegen machen wir da mal einen Deckel drauf und auf jeden Fall hat die rote Karte das Spiel beeinflusst und Manuel Baum hat auch gesagt, ihm war es nicht sehr wohl, mit der roten Karte weiterspielen zu müssen, weil dann Wolfsburg auch tiefer stand und Wie wir dann darauf reagiert haben, reden wir dann gleich.
Die Handball-WM der Frauen auf meinsportradio.de. Live. Das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Kamerun am 1. Dezember ab 18.55 Uhr. Im Web und in der App. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio.
Hier ist wieder Auf die Zirbelnuss, der FCA-Podcast bei meinsportradio.de. Und da waren es nur noch 10 Wolfsburger. Und es ging aber dann sogar für Wolfsburg ein bisschen besser weiter, oder Lenny?
Ja, würde ich jetzt nicht unterstreichen. Also sagen wir mal so, du musst erst mit der Situation erstmal klarkommen. Und ich habe auch überlegt draußen, na, was macht der Trainer jetzt? Weil eigentlich bist du, was man ihm jetzt eigentlich zugute halten muss, zu offensiv aufgestellt. Das heißt, er hat eine Aufstellung gewählt, Origi wieder in die Mannschaft genommen, um das Ganze noch offensiver zu gestalten. Das heißt, du zeigst damit schon dem Gegner und auch den eigenen Leuten und auch der Mannschaft, du willst hier heute was mitnehmen. So. Passiert jetzt so eine Situation wie die rote Karte gegen Maxi Arnold nach so kurzer Zeit, kannst du deinen Matchplan eigentlich in die Tonne kloppen? Und eigentlich musst du dann auch die entsprechenden Konsequenzen ziehen und auswechseln. Das ist nicht passiert. Er hat quasi dann Mali mehr oder weniger auf die 6 mitgezogen, was so geht, so funktioniert hat aus meiner Sicht. Aber du hast halt erstmal eine gewisse Zeit gebraucht, um mit dieser Situation überhaupt klarzukommen. Das hat man dann auch letztendlich gesehen. Freiburg hat dann durchaus die eine oder andere Möglichkeit noch gehabt und dann ja mehr oder weniger aus dem Nichts ist der VfL mal nach vorne gekommen und dann, ja, ich glaube, das Tor, also, den fängt mein Opa mit dem Suspensorium und der ist seit ein paar Jahren tot. Also das ist schon, das ist so ein Ding, das geht eigentlich nicht. Und wenn du schon so ein Geschenk bekommst, dann musst du es auch nutzen und verteidigen und das hat Wolfsburg gegen Augsburg nicht getan.
Also die eine oder andere Chance ist gut. Also ich meine, da waren ja zwei, also sehr gute Chancen, also zweimal Finn Bogason, also wobei einmal Gregoritsch noch, wo er einen schwierigen Ball Volley übers Tor setzt, aber dann Finn Bogason, der von rechts einläuft, wie er eben in der ersten Szene vielleicht auch hätte machen können, und Castells zu einer, wo sich Castells sehr lang machen muss, um den Ball noch entscheidend abzulenken, der wäre wahrscheinlich ins lange Eck gegangen. Und dann, also ganz kurz vor dem Malheur von Hitz, muss man sagen, muss Augsburg eigentlich in Führung gehen. Die spielen die Abwehr gut aus. Ich glaube, war das Tommy oder Co., ich bin mir nicht mehr sicher, der den Ball von rechts querlegt und Finn Bogason frei vorm Tor, also vorm Torwart, es einfach nicht schafft, ihn an Castells vorbeizuschieben. Castells macht's gut. Keine Frage, aber andererseits, wenn ich 2 Meter vom Torwart bin, kann man vielleicht den Ball auch ein bisschen anlupfen. Aber flach dann an so jemand, an der Krake wie Castells vorbei, ist dann schwierig. Also
hast du vollkommen recht, das ist absolut korrekt, was du sagst. Denn, und da komme ich eigentlich zur Quintessenz, warum der VfL Wolfsburg das Spiel verloren hat, auch in Unterzahl. Denn normalerweise passiert es sehr, sehr häufig, wenn eine Mannschaft in Überzahl auf einmal agiert, dass sie, ich will nicht sagen zurückschaltet, aber das Spiel kontrolliert und sagt, ja, das wird schon und wir spielen jetzt mal aus. Augsburg hat genau das Gegenteil gemacht. Die haben noch eine Schippe draufgepackt und genau das getan, was ich eigentlich vom VfL Wolfsburg erwartet hätte, nämlich Scheiße, vielleicht ungerecht behandelt worden, so lange Zeit, jetzt reißen wir uns mal für uns gegenseitig oder für die Mannschaft, für Maxi Arnold, den lieben Gott, oder für den Lenny immer zu Hause den Arsch auf und rennen die im Zweifel in Grund und Boden oder versuchen, das so die Haut so teuer wie möglich zu verkaufen. Und das ist aus meiner Sicht nicht passiert und das finde ich sehr, sehr bezeichnend und das ist für mich auch der Grund, warum wir das Spiel letztendlich verloren haben.
Ja, und dann kann das noch als...
Warst du schon Schlusswort, oder?
Nee, als Nachtrag noch vorhin von Felix wollte ich noch sagen, es war Erik Tommy, der diese Vorlage gegeben hat. Der, muss man auch nochmal erwähnen, sein Startelfdebüt hatte. Das nächste Startelfdebüt unter Manuel Baum, der langsam wirklich die Jugend hochzieht. Und ja, dann kam eben dieses Tor von Didavi, und wo Hitz ziemlich dämlich aussah, Und dann sind wir mit diesem 1-0 Rückstand in die Pause gegangen.
Wobei Kayubi dann auch nochmal eine Chance hatte, ich meine nach dem Eckball oder Freistoß, wo er am linken Pfosten nochmal frei ist und den Ball ans Außennetz schießt. Also es ist nicht so, dass in den paar Minuten vor der Halbzeit nicht auch noch eine Möglichkeit gewesen wäre, dem Spiel wieder eine Wendung zu geben.
Ja, aber das ist dann so, ja, man auf hohem Niveau, aber dann doch auch die Chancenauswertung diese Saison teilweise.
Ja, halt, da habe ich, kann ich jetzt wieder das, ich habe mir heute Morgen den Printkicker gegönnt und die haben ja tatsächlich auch diese Torchancenstatistik auf ihrer Statistikseite und ich kann sagen, dass Augsburg nach Bayern, Dortmund und Leverkusen mit 88 Torchancen laut Zählung der Kicker die viertmeisten Torchancen rausspielt in der Liga, aber nur 20,5% und damit Platz 13 in der Chancenverwertungstabelle einnimmt.
Okay.
Und das, ich glaube, das Spiel hat das auch ganz gut demonstriert.
Viel Aufwand, halbwegs Ertrag.
Ja.
Immer noch besser.
Ja, wenn du es gewinnst, ist ja egal.
Genau. Muss halt, ja, halt also, einfach mehr Chancen.
Also ich kann jetzt ja sagen, weil das habe ich dann schon, ich glaube, schon, also vor dem Augsburger Rückstand gesagt, zu seinen, mit meinen Sitznachbarn habe ich gesagt, also ganz ehrlich, also so wie das Spiel auch lief und was der Lenny ja ganz gut zusammengefasst hat mit der Wolfsburger, also eben so wie die Wolfsburger auch agiert haben, ab der 11. Minute saß ich halt dran und habe dann gesagt, Mensch, das ist so ein Spiel heute, wenn du das nicht gewinnst, dann regst du dich einfach eine Woche lang auf, dass du das nicht gewonnen hast. Weil die Chance einfach plötzlich wirklich sehr klar da war. Und dann hat natürlich die etwas, ja, die typische Augsburger Chancenverwertung eben zusätzlich zum Frust beigetragen, plus dem dämlichen Gegentor. Und ja, so ging es dann in die Halbzeit.
Ja.
Und dann kamen wir auch wieder raus.
Und ich fand es in der ersten Halbzeit, war der FCA schon ein bisschen am Drücker, aber ich fand, es spielen dann ja auch die Tore dann wieder, hat der FCA in der zweiten Hälfte dann auch noch mehr Nachdruck da dem verliehen und hat es ja dann fast fünf Minuten nach der Pause dann auch endlich in Tore umgemünzt. Wie hast du das Tor von Gregoritsch gesehen, Felix?
Ja, also super, ich dachte mir so, endlich. Also es war wunderbar durchgesteckt, glaube ich, von Kayubi am linken Flügel. Finn Bogason geht zur Grundlinie, legt den Ball zurück. Gregoritsch springt der Ball nicht vom Fuß. Er kontrolliert ihn gut und nagelt ihn dann flach einfach ins Eck. Keine Chance für Castells, was eben auch nicht so leicht ist, Castells keine Chance zu lassen bei einem Torschuss. Und dann war ja schon auch erstmal Freude und Erleichterung da, weil also sich schon das Gefühl eingestellt hat, mit jeder Minute, also nicht, dass Augsburg ungefährlich ist, aber dass da schon dann irgendwann auch eben, wenn du beste Chancen Stück für Stück für Stück vergibst, dass du dich dann fragst, ob es denn heute noch dazu kommt, dass du überhaupt was aus diesem Spiel holst. Eben ein Spiel, wo du eigentlich jetzt A, von der Situation, also vorherigen Situation, wie wir ja vorhin drüber geredet haben, was holen musst und B, wo es dir noch auf dem Silbertablett serviert wird und du kriegst es einfach nicht hin. Ja.
Und das
also, war doch eher Erleichterung.
Ja, und die Szene war ja eigentlich alles andere als Silbertablett. Also als Wolfsburger, Lenny, muss einen das doch richtig aufgeregt haben, wenn eigentlich 5 Leute um Gregoritsch eigentlich rumstehen mit Wolfsburger Trikot, oder?
Ja, also es gab insgesamt 4, wenn ich den Elfmeter noch mit dazu sehe, 5 Szenen, über die ich mich massivst aufgeregt habe in diesem Spiel. Und natürlich gehört das der Ausgleich dazu, denn Unterzahl hin oder her, so kannst und darfst du nicht verteidigen. Der Pass in die Tiefe darf nicht kommen, das Rückspiel darf nicht kommen, du bist nicht nah genug am Mann. Gregoritsch kann sich drehen, wie er will, hatte ich so einen Eindruck. Ich war, glaube ich, war Tisserand der Gegenspieler. Ja. Und dass der Ball noch im kurzen Eck einschlägt, da würde ich auch Castells auch nicht von freisprechen, von einer gewissen Mitschuld. Denn das habe ich schon in der E-Jugend gelernt, der Ball darf überall reingehen, aber nicht in eine kurze Ecke, wenn du als Torwart da stehst. Und er hatte fast gar keine andere Möglichkeit, den Ball um Tisserand rumzuspielen. Und auch wenn er mit einer gewissen Geschwindigkeit kommt, kann man den, wenn du richtig stehst in so einer Situation, halten. Gut, der war gut geschossen letztendlich auch. Und die Fehler sehe ich auch deutlicher vorher. Aber das ist so dieses, ich will nicht sagen, dieses laxe Verhalten oder diese Konzentrationsgeschichte, wo du, gerade wenn du mit einem Mann weniger aktiv bist, dann musst du noch konzentrierter sein, dann musst du noch mehr aus dir rausholen. Und das ist in der Form nicht passiert. Und ich glaube, da muss man auch mal intern ein bisschen reden, warum das so passiert ist. Weil man hat ja so ein Gefühl für so ein Spiel, was so kommt, wie das Spiel sich entwickelt. Und mir war von vornherein klar, du bist glücklich irgendwie in Führung gegangen und bist aber nicht clever genug, weil manchmal ist es ja so, wenn du in Unterzahlspitze clever, der Gegner reibt sich auf, vergibt die klarsten Sachen, wie es Herr Augsburg in der ersten Halbzeit gemacht hat und bolzt überall hin, aber nicht wird nicht richtig torgefährlich. Aber mir war sofort klar, kriegen wir ein Tor, kriegen wir auch noch das zweite, und so ist es dann letztendlich leider auch gekommen.
Davor war aber noch der Aufreger des Spiels nach der roten Karte, die auch schon Aufreger war. Und die aber eine Szene aus mehreren Schichten eigentlich war, worüber man sich aufregen konnte. Weil böse Zungen haben dann auch geschrieben, eigentlich zu Recht kein Elfmeter, weil zu dämlich den Konter ausgespielt. Weil ich glaube, Felix muss dann unbedingt noch ein bisschen Luft loswerden, wie schlecht dieser Konter ausgespielt worden ist. Felix, wie hast du diesen eigentlich
Elfmeter gesehen? Also ich meine, eigentlich habe ich es sehr gut gesehen. Also das ist auch etwas, was Lenny vermutlich aufgeregt hat. Wolfsburger Ecke, Augsburg verteidigt sie erstmal raus. In Wolfsburger fängt sie am Strafraum wieder ab und versucht, den Ball nochmal reinzuspielen, wird wieder abgeblockt. Und dann schießt Augsburg los, zuerst zu fünft bis zur Mittellinie ungefähr, habe ich dann später im Fernsehen in der Zusammenfassung nochmal gesehen. Dann bleibt einer zurück, ich glaube Bayer war, sagt, okay, 4-1 reicht völlig. Gregoritsch rennt ewig mit dem Ball bis kurz vorm 16er und schiebt den dann rüber zu Kajubi und bringt Kajubi mit dem Pass in eine Situation, das darf nicht passieren. Es darf überhaupt nicht zu einer möglichen Elfmetersituation in diesem kommen. Du hast ein 4-1, du kannst dir den Ball dreimal hin und her schieben. Bei einem 4-1, also plus den Torwart, dann habe ich so viele Optionen, einen Konter auszuspielen. Da muss am Schluss einer stehen, der den Ball ins leere Tor schiebt. Castells darf nicht näher als 1,5 Meter an diesen Ball kommen. Also es darf schon gar nicht dazu kommen, dass es überhaupt einen möglichen Zusammenstoß gibt. Also das habe ich auch gesagt, als er dann am Ohr war und Videoschiedsrichter und bla bla bla, habe ich, also wie gesagt, mit meinen Sitznachbarn nur darüber diskutiert, wie scheiße der Pass war und wie dumm Gregoritsch das gemacht hat. Weil also Elfmeter hin oder her, aber das war einfach unfassbar dumm. Ich meine, das ist wirklich Silber, Gold, Platin-Tablett, ja? Wie kann man denn so blöd sein? Und wie kann man als Mannschaft, die sich über Umschalten und schnelle Gegenangriffe definiert, so einen Scheiß spielen?
Ja, Gregoritsch hat dann im Interview auch gesagt, wie peinlich das ihm war, dass er den vergeben hat.
Und generell, also ich jetzt als Einschub, also das Augsburger Spiel war zwar, also was Lenny ja auch ganz nett gesagt hat, aggressiv und aktiv und zu versuchen eben das Spiel zu gewinnen, aber es hat auch vieles schief gegangen. Also Gregoritsch, deswegen wollte ich den Durchsteckerpass in der 10. Minute erwähnen, hat eigentlich bis aufs Tor und diesen Pass davor sehr wenig richtig gemacht. Also wenn das Tor nicht geschossen hätte, glaube ich, hätte ich mich noch mehr über ihn aufgeregt. Aber das hat natürlich geholfen. Und auch Daniel Bayer. Also es gab einige Missverständnisse, wo Daniel Bayer den Ball tief spielt und Max kurz bleibt und solche Sachen, wo ich mir gedacht habe, das gibt's doch nicht. Also einige Leistungsträger haben wirklich nicht gut gespielt. Vielleicht auch ein Grund, übrigens den taktischen Wechsel zur Halbzeit auf Augsburger Seite möchte ich noch erwähnen, weil Kevin Danso ja bis dahin kein schlechtes Spiel gemacht hat, also überhaupt nichts zu Schulden kommen lassen, aber trotzdem bringt Baum den wiedergenesenen Martin Hinteregger für Kevin Danso, schlichtweg, weil er gesehen hat, ich muss Lösungen finden und ich brauche die Spieleröffnungsqualitäten, die jetzt Hinteregger mit seiner Erfahrung hat, die Kevin Danso eben mit seinen 20 Jahren jetzt noch nicht hat. Und das ist vielleicht auch ein entscheidender Kniff für die zweite Halbzeit, warum Augsburg es gelungen ist, weiterhin sich Möglichkeiten zu erarbeiten, weil Baum eben darauf gesetzt hat, die besten Spieler auf dem Feld zu haben, um Lösungen zu finden. Weil auch eben Leistungsträger wie Bayer teilweise einen rechten Stiefel gespielt haben.
Ja, ich muss nur hinzufügen, die bei der Hinteregger hat Baum auch noch begründet, dass es für einen Spielaufbau gut ist, wenn einer Linksfuß ist und einer Rechtsfuß bei den beiden Innenverteidigern.
Mhm.
Zusätzlich.
Okay, aber jetzt
dass Hinteregger eh noch öffnet. Und jetzt sind wir beim Elfmeter.
Ja, genau. Das dürft ihr jetzt dann machen. Aber wie gesagt, das muss ein Tor sein und keine Elfmetersituation. Fertig. Meine Meinung.
Ja, ich fange wieder ein Stückchen vorher an. Also erstmal muss man positiv herausheben, bei aller Schlichtheit des Augsburger Konters in diesem Moment, dass sich der Abwehrspieler, ich weiß gar nicht, wer da noch stand von Wolfsburger Seite aus, der Einzige, der da abgesichert hat, es geschafft hat, zumindest sich so zu verhalten, die Augsburger in so eine Situation mitzubringen. Das ist was in Wolfsburg beim Training relativ häufig auch trainiert wird, diese Unterzahlsituation. Und da ist man zumindest ruhig geblieben. Normalerweise kannst du auch blind irgendwie draufgehen und dann spielen die dich da schwindlig. Und Castells ist im 1 gegen 1 sehr gut. Also wenn man dann die Möglichkeit hat, den gegnerischen Stürmer in so eine Situation zu bringen, dafür hat es dann der VfL wieder, hat es ausgewogen, schlecht gemacht, aber der VfL hat es in der Situation auch wieder gut gemacht, beziehungsweise die beiden, die da noch hinten standen. Dass es aber alleine überhaupt zu dieser Situation gekommen ist, ist eine absolute Frechheit, dass du auswärts in Unterzahl beim Unentschiedenspielstand sozusagen in einen Konter rennst, nach einer eigenen Ecke. Ja, das ist also naiver kann ich, glaube ich, an so eine Situation nicht rangehen, dass du mit 9 Mann oder mit 8 Mann in dem Fall, ja, im gegnerischen 16er agierst, bei aller Risikobereitschaft und vielleicht, ich will das Ding irgendwie noch machen und wir wollen hier was mitnehmen, bla bla bla. Aber in dem Moment dann so in einen Konter zu laufen, da habe ich mich gefragt, wer steht da auf dem Platz? Ja, also da sind so viele erfahrene Leute von uns dabei. Ja, das kann eigentlich und darf in so einer Situation nicht passieren. Ich glaube, Yannick Gerd ist es dann, der den Ball wieder quasi irgendwie mit der Brust oder mit dem Oberschenkel in den 16er buxieren will. Wenn er da durchkommt, steht er quasi fast frei vor der Kiste oder hat eine gute Abschlusssituation, aber du darfst in dem Moment nicht so ins Risiko gehen. Und was genau das passiert, der Ball wird abgefangen und du läufst da in diesen Monsterkonter. Und normalerweise ist natürlich ein sicheres Tor, Gegentor. So, jetzt kommen wir zu dem Elfmeter, der aus meiner Sicht tatsächlich auch keiner war. Weil er trifft auch Kayubi, ja, aber er spielt auch den Ball in dem Moment. Und ich glaube, da ist die Tendenz eher so, wenn du in so einer Situation bist, dass du als Schiedsrichter sagst, okay, er hat auch den Ball gespielt in dem Fall und sich dann eher dafür entscheidest, dann nicht auf Strafstoß zu geben. Also will ich jetzt nicht wieder davon anfangen, in England wäre da auf gar keinen Fall gepfiffen worden, in dem Sinne, der Kayubi wahrscheinlich noch gelb wegen Schwalbe gekriegt. Aber das sind natürlich so Sachen, die man da, glaube ich, auch ein bisschen berücksichtigen muss, dass er den Ball dann letztendlich noch spielt, dass er zum Ball auch geht und den auch meinetwegen die Sekunde vorher trifft, wo er vielleicht bevor er den Kayubi trifft. Aber das kann man, glaube ich, ganz schwer austimen.
Also Schwalbe würde ich jetzt gar nicht mal sagen.
Nein,
also,
war ein Spaß.
Also Kayubi fällt halt, weil er getroffen wird. Und er weiß halt, ja. Da war tatsächlich an dem Faller, würde ich sagen, man kann Kayubi vieles vorwerfen, auch beim Fallen. Aber an dem, glaube ich, das war ein ganz normaler Faller.
Ich sag auch, für mich war es keine Schwalbe. In England hätte man wahrscheinlich das noch so gesehen. Aber klar, in dem Moment, wenn er den Elfmeter, wenn er dabei bleibt, weil ich kann ja jetzt nicht zurück und sagen, bei der ersten Szene, da soll er sich gefälligst drauf verlassen, was der Videoschiedsrichter sagt, nämlich ich sag nichts. Und in der zweiten sagt er dann wahrscheinlich genau das Gleiche. Und dann, dass er dann hingeht und sich das nochmal anguckt, ist dann auch wieder so eine Geschichte. Aber damit würden wir den Bogen zum Anfang zurückschlagen und das müssen wir ja an dieser Stelle nicht wieder tun. Nein, nur ich aus meiner Sicht, für mich war es in dem Fall tatsächlich auch kein Elfmeter.
Ich muss aber dazu das sagen, also so wie er sich danach geäußert hat, dass er sich bei beiden Szenen unsicher war, also bei der einen Szene gelb zu geben, wenn du dir unsicher bist, okay, ist, glaube ich, ist die beste Entscheidung überhaupt. Aber auf den Punkt zu zeigen, wenn du dir nicht sicher bist, was wäre jetzt passiert?
Das macht auch schon ein bisschen was aus, ne?
Was wäre passiert, wenn der Funk ausgefallen wäre? Du musst das Spiel weitermachen können ohne den Schiedsrichter. Und er zeigt auf den Punkt, obwohl er sich nicht sicher ist, das darf auch überhaupt gar nicht sein.
Ja. Also, unmöglich. Und dann folgende Frage auch mit der Spielfortsetzung. Das kam mir dann nämlich auch komisch vor, weil er hat ja das Spiel dann mit dem Schiedsrichterball fortgesetzt. Wobei eigentlich, wenn er nicht auf Elfmeter entscheidet, hätte es doch Abstoß geben müssen, oder habe ich mich da getäuscht?
Ich war mir dann auch die ganze Wochenende sehr sicher, dass wir eigentlich Ecke, weil er hatte den Ball gespielt, haben müssten. Aber ich habe es dann nochmal in eine
Ecke. In der Regel so drin.
Nee, Kajubi spielt den Ball raus.
Ja. Nein, ist egal. Nein, niemand spielt den Ball raus. Ich habe es nämlich eine Wiederholung gefunden, in der man dann sieht, dass ein Wolfsburger den Ball dann hat.
Okay.
Und der hat den Ball im Strafraum, bevor er ausgeht. Und dann pfeift er ab. Und dann muss er Schiedsrichterball geben. Und da war dann Bayer so sportlich und hat den dann rausgedroschen.
Also ich hätte schwören können im Stadion, dass der Ball ins Ausgelaufen ist. Aber gut, das war... tatsächlich habe ich, okay, dann hat er wenigstens das richtig gemacht.
Ja.
Also, weil ich eben mit dem Ablauf von diesen Eingriffen immer ein bisschen unsicher bin.
Genau, und dann kommen wir jetzt noch schnell zum Abschluss noch zum entscheidenden Treffer, den dann Finn Bogason reingenagelt hat. Felix, wie hast du den Ball gesehen?
Also noch mehr als beim Ausgleich Erleichterung, weil ich mich also so eine Viertelstunde vor Schluss so langsam mit dem Gedanken angefreundet habe, dass wir echt nur einen Punkt mitnehmen aus so einem Spiel. Aber auch hier wieder eine klasse Aktion von dem Vorlagenkönig der Liga, zusammen mit Daniel Didavi, muss ich fairerweise sagen, Philipp Max, der sich auf links schön durchsetzt, den Ball scharf vors Tor bringt. Diesmal hat Castells keine Chance einzugreifen und dann steht Finn Bogason da und grätscht ihn halt rein. Oder sagen wir mal, Phrasenschwein steht da, wo ein Stürmer stehen muss und macht den rein. Und also es war wirklich nur eher einfach erleichternd als ausgelassener Jubel, weil ich, wie gesagt, hat man das Gefühl hatte, dass ihnen dann irgendwann vielleicht auch die Luft ausgeht oder die Ideen ausgehen, wie sie jetzt oder dass Wolfsburg eben dann doch noch mit einem Punkt sich aus Augsburg davon schleicht.
Ja, und wie die Punkte danach vergeben wurden, sprechen wir noch gleich.
90 plus on air. Live. Die Auslosung zur WM 2018 in Russland. Am 1. Dezember ab 16 Uhr auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Immer werktags von 9 bis 11 und von 14 bis 16 Uhr bekommst du bei mir in der Sportshow die wichtigsten Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher Sportshow-Cocktail besonders gut? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Und da sind wir wieder bei Auf die Zirbelnuss, den FCA-Podcast bei meinsportradio.de. Ja, der FC Augsburg schießt das 2:1 und danach ist danach noch großartig was passiert? Ich glaube nicht. Sollen wir noch ein Resümee ziehen? Wie geht's jetzt für Wolfsburg weiter, Lenny?
Ja, wir spielen am Sonntag gegen Borussia Mönchengladbach, die ja auch total verunsichert sind nach diesem knappen Sieg nur gegen Bayern München. Wenn die also da auflaufen und sich auswärts sowieso ein bisschen leichter tun in den vergangenen oder in dieser Saison bisher oder in den vergangenen Spielen, dann finde ich, sagen, da kann einem schon ein bisschen Angst und Bange werden, aber es wäre natürlich nicht auszudenken, weil jetzt ja so Mannschaften hinter uns wie Hamburg und Freiburg plötzlich ihre Spiele gewinnen. Wenn man da wieder aufgrund der Heimschwäche, die man an den Tag gelegt hat in dieser Saison, wieder reinrutscht, wo man nicht reinrutschen möchte. Und uns allen ist die letzte Saison noch mahnend in Erinnerung. Deswegen will ich mich jetzt weigern oder weigere ich mich auch tatsächlich, da einfach zur Tagesordnung zu überzugehen und zu sagen, ach ja gut, in Unterzahl, lange genug, irgendwie teuer verkauft und Pech gehabt. Nee, so einfach wird es leider nicht sein. Jedenfalls nicht aus meiner Sicht.
Okay. Ja, Felix, was nehmen wir mit? Erik Thomi ist ein guter Alternative für Heller und für Schmid.
Ja, durchaus. Also gut, wobei er wurde jetzt in nicht so viele, also die Frage, also dass er technisch und vom Spielverständnis her es in der Bundesliga schaffen kann, glaube ich, ist gar nicht mal so offen, sondern ist ja immer die Frage, ob er die körperliche Robustheit hat. Ja. Und wie Lenny auch eben angedeutet hat, also Wolfsburg hat es auch nicht geschafft, ihn da zu fordern oder in Frage zu stellen auf der Ebene. Und dann hat er es eigentlich sehr gut gemacht. Er ist ja auch ein guter Standardschütze, was Ecken und Freistöße angeht. Da kann man ihn immer brauchen. Also ich denke definitiv das Potenzial, sich in der internen Hierarchie vor Jonathan Schmid zu schieben. Heller ist halt ein anderer Spielertyp, den man in gewissen Situationen sehr gut brauchen kann mit seiner Geschwindigkeit. Eben wenn man wieder in einem Spiel ist, wo man viele Gegenangriffs-Umschaltsituationen hat, dann ist Heller wieder interessant. Wobei, also ich tatsächlich glaube, dass auch Erik Thomi, also insofern als dass er wieder gesund ist und der Trend, der sich vor seiner Verletzung abgezeichnet hat, dass sie alle am Ende hinter Sergio Cordova anstehen werden, weil der eben dann auch die Wucht und das Spiel und die Technik und all das mitbringt, was wir jetzt bei den anderen genannt haben, aber eben so ein bisschen in Personalunion. Also es ist wunderbar, die Alternative zu haben, aber wenn Cordova so einschlägt, wie ich das vermute oder wie ich mir das erhoffe, wird Erik Thomi eher die Alternative von der Bank bleiben.
Ja. Und ich glaube, für Danzo geht es jetzt dann langsam wieder zurück ins Glied. Und Hinteregger durch seine Spieleröffnung ist natürlich ein sehr, sehr brauchbarer Spieler. Man muss aber dazu sagen, er hat diese Saison auch einige Patzer drin gehabt. Danzo auch, aber Danzo ist vielleicht sogar der defensiv sicherere. Siehst du das?
Ach, also ich meine, es ist schwer zu sagen. Es ist ja immer so ein bisschen eine Frage vom Lauf und von der statistischen Größe. Also Hinteregger hat jetzt einfach schlichtweg die Hälfte der Saisonspiele gefehlt. Und dass also jeder Spieler mal so einen Lauf hat. Wobei man auch sagen muss, Hinteregger ist ja derjenige von den beiden Innenverteidigern, der immer mehr ins Risiko geht, also auch vom taktischen Plan her als Rowellow. Also Hinteregger ist ja auch dazu angehalten, eben mal ins Mittelfeld vorzustoßen oder gar ins Angriffsdrittel, um dort Präsenz zu zeigen und Aktionen zu initiieren. Also das heißt, vielleicht ist es einfach auch in seiner Spielweise inhärent. Deswegen würde ich das gar nicht mal so vergleichen versuchen. Andererseits ist es gut zu wissen, dass man eben einen wie Kevin Danzo hat, den man auf der dritten Innenverteidigerposition immer mal reinziehen kann und von dem man wirklich solide Leistungen abruft und sich da gut schlagen kann. Und wer weiß, also damit haben wir letzte Saison auch schon gespielt mit der Dreierkette und zwei eben den Flügelverteidigern. Also ich sehe das schon. Je nach Gegner kann ich mir auch vorstellen, dass wir wieder die Reihe Hinteregger, Rauelau, Danzo sehen.
Ja, vor allem ich habe jetzt extra noch geschaut, man liest noch nichts, was mit Khedira ist, der schon in der ersten Hälfte ausgewechselt werden musste.
Da muss man mal abwarten, oder? Also ich hatte gelesen, Oberschenkelprobleme.
Ja, genau.
Aber was auch immer das, also kann ja vieles sein.
Genau. Ja. Muss man schauen. Jetzt geht es dann gegen unseren kleinen, zumindest auswärts Angstgegner, gegen Mainz. Was rechnen wir uns da aus?
Na, wobei der FCA doch dort auch damals seinen ersten Bundesligasieg gelandet hat.
Das stimmt auch wieder.
Also immer positiv denken. Aber das entspricht ja nicht dem Augsburger Charakter, genau. Mit dem Positivdenken.
Also hoffen wir
einfach. Ja, also ich rechne mir schon was aus. Mainz ist jetzt auch nicht gerade in einer Situation, wo sie wirklich die Bäume ausreißen. Mal sehen. Also ein Punkt wäre schon schön. Dann hätte man am 14. Spieltag die Punktzahl erreicht, die man sich aus der ganzen Hinserie erhofft hat. Also die Hälfte von den 40 Punkten, die man gerne immer so als Nicht-Abstiegsgrenze, als Klassenerhaltsgrenze zu Rate zieht. Ja, also das wäre schon ganz schön eigentlich. Und jetzt kommen ja durchaus einige Spiele, mal abgesehen, glaube ich, das vorletzte Spiel, glaube ich, auswärts auf Schalke. Aber ansonsten Hertha daheim, Mainz auswärts, Freiburg daheim, sind jetzt eigentlich drei Spiele, aus dem, wo man noch punkten kann. Und das wäre ganz gut, wenn man da einfach zusätzliche Punkte noch einfährt, weil man ja nicht weiß, wie man dann aus der Winterpause rauskommt.
Ja, genau.
Und natürlich, das ist jetzt die nette Momentaufnahme, muss ich sagen. Es ist natürlich momentan schon ganz schön, dass es einen Punkt weniger Abstand auf Platz 2 ist als auf Platz 16. Das ist ganz nett.
Genau. So verbleiben wir dann auch heute. Ja, Lenny, wie erreicht man dich am besten? Deine Webseite ist wolfs-blog.de.
Ja, ich bin dort beheimatet sozusagen. Der Norman, der die Seite ins Leben gerufen hat, der kümmert sich da drum und ich habe da eine Heimat gefunden, auch mit meinem Blog, dem Wolfsgeheul. Und ja, das Wölferradio erscheint da auch. Aber natürlich erreicht man mich auch über Facebook, über Twitter. @vertigo1610 ist da der Name. Und ja, man kann auch Rauchzeichen oder Flaschenpost senden. Ich glaube, die kommt auch an.
Super. Felix, wie kann man dich erreichen?
Nach wie vor auf Twitter als @semigufo. Und wie gesagt, Feedback nehme ich gerne entgegen. Aber meistens, ich werte Schweigen als Zustimmung.
Super. Ja, nicht schimpft, ist genug gelobt. Ja. Sagt man in Augsburg. Ja, mich könnte unter @obster auf Twitter folgen. Die Christelle könnte auf jeden Fall weiterhin auf unter @cristaldo1907 folgen. Kritik könnt ihr auf jeden Fall an die Rosenau-Gazette oder an @andyriedl äußern. Und die Zirbelnuss könnt ihr unter @msrzirbelnuss folgen und auch auf Facebook. Und natürlich bleibt mir dann nur noch zu sagen, nur der FCA.
Hallo, hier ist Benny Hövedes und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.